dich ganz herzlich einladen zu den Themen hier im Hause. Und zwar morgen wird das Thema sein, wo ist Gott für mich? Wo finde ich meinen Gott, meinen persönlichen Gott? Und jeder sollte einen persönlichen Gott haben, seinen Gott, den niemand nehmen kann, den niemand rauben kann und niemand zerstören kann. Am Mittwoch wird das Thema sein hier im Haus, wer und was bestimmt mein Leben? Und am Freitag, kommenden Freitag, löse dich von deinen Schuldgefühlen. Weißt du, so viele Leute haben Schuldgefühle. Die klagen sich an und der Teufel ist der Ankläger der Brüder noch und es verstärkt alles noch. Löse dich von deinen Schuldgefühlen. Warum? Der Herr hat alle meine Schulden bezahlt. Er hat alles auf sich genommen. In seine Wunden bin ich geheilt. Dann am Samstag wird das Thema sein, was ist unsere Bestimmung? Nächsten Samstag, was ist unsere Bestimmung? Und kommenden Sonntag werden wir über unser Kompass sprechen. Orientiere dich an Jesus, am Herrn, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und heute ist mein Thema Gebet, Gebete, die Gott erhört. Und ich möchte einfach euch ermutigen, ich möchte einfach fürs Gebet plädieren und ein Laudatio auf das Gebet sprechen. Das Gebet ist das Größte, was überhaupt ein Mensch machen kann, was er haben kann. Er darf zu Gott beten, er darf ihn anrufen, er darf den Herrn bitten und es wird ihm gegeben werden. Gebete, die Gott erhört. Ich denke, zuerst einmal in der Bibel haben wir zwei Menschen, die im Tempel beten, an einem heiligen Ort, der Pharisäer und der Zöllner. Und ein Gebet wird erhört und das andere Gebet wird nicht erhört. Was war an diesem Gebet falsch? Denn der Pharisäer, der hat sehr fromm gebetet, sehr geschwollen, sehr emotionell, ich danke dir Gott. Also er hat wirklich positiv geredet, aber der hat sich selbst im Mittelpunkt gestellt. Er dachte, er ist der, der das alles schafft und das alles leistet. Und dann der Zöllner daneben an, dieser Zöllner sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Und der eine ging gerechtfertigt aus dem Tempel und der andere blieb genauso, wie er war, wie er reingekommen ist und so weiter. Jesus sagt, man soll beim Beten nicht plappern, nicht viel beten oder lang beten oder lange Gebete oder Gebete, die sich wiederholen. Heiden plappern so viel, immer wieder positiv bekennen, immer wieder bekennen, lieber Gott und so weiter. Denk an das Gebet auf dem Karmel mit den Baalspriestern. Die Baalspriester, die haben sich sogar geritzt, die haben geschrien. Und unser Bruder Elia, was macht er? Der steht da und sagt, ihr müsst ein bisschen lauter rufen, Leute. Als wenn Gott sich über schwerhörig ist. Vielleicht ist er im Urlaub, vielleicht ist er verreist, vielleicht hat er andere Geschäfte zu tun. Und die schrien und da kam kein Regen. Und der Elia, was macht er? Er betet ein Gebet von 54 Worte etwa, wenn man es, je nachdem welche Übersetzung man es nimmt. Er betet ein ganz einfaches Gebet und Gott antwortet, weil sein Leben danach stimmte. Wenn unser Leben nicht stimmt, wenn Gott nicht Gott ist, wenn Gott nicht der Herr ist, dann können wir schreien so viel wir wollen, wir können uns ritzen, wir können uns tätowieren, wir können uns quälen und plagen. Gott hört nicht wieder. Aber dieser Elia steht vor Gott und sagt, Herr, diesen Altar baue ich genauso, wie du befohlen hast. Und was ist passiert? Da fiel das Feuer vom Himmel, der Ochse wurde verzehrt, die Steine wurden verzehrt. Es war eine gewaltige Erweckung in Israel. Gebete, die Gott immer hört. Zwei Gebete, die ich möchte zuerst mal hier nur ganz schnell rauspicken. Gott sei mir Sünder gnädig und Herr, erbarm dich meiner. Das sind die Gebete, wo der Heiland nicht vorbeigeht. Und ich werde nachher später noch Stoßgebete noch erwähnen. Stoßgebete sind etwas Gebete, die so kurz sind. Wir müssen nicht lang beten, wir müssen nicht viel beten. Wir müssen nur von Herzen zu ihm rufen. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, spricht der Herr. Gebete, die Gott erhört, dem Demütigen schenkt er Gnade. Also wir müssen demütig sein, nicht Gott und so weiter und was Gott vorspielen. Gott braucht kein Theater. Gott braucht nicht, dass wir uns irgendwie groß repräsentieren. Er sich vor Gott erniedrigt. Herr, erbarm dich meiner, Gott sei mir Sünder gnädig. Diese Gebete werden erhört. Weißt du, der sich nicht wichtig nimmt, der einfach alles liegen und stehen lässt und sagt, Herr, dir gebührt alle Ehre. Du bist der Anfänger, du bist der Vollender meines Glaubens. Diese Gebete eines demütigen Menschen hört Gott. Und Gott ist grundsätzlich ein Hörer der Gebete, aber wenn es dann jetzt einen hochmütigen, hochnäsigen vor sich hat, dann sagt er, mein Lieber, du musst schon ein bisschen runter von deinem Ross. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und dann liegt er auf der Straße und dann heißt es von Saul, als er in Damaskus sitzt, in der Dunkelheit, in seinem Hotelzimmer, siehe, er betet. Hat der Mann nicht vorher gebetet? Er war ja Jude, er war ein Pharisäer, er war ein Frommer, er hat alles bewahrt, alles, Gott gedient und war Gott treu, angeblich geeifert für das Gesetz, aber Juden sind eigentlich Weltmeister im Beten. Und dann sagt der Herr, siehe, er betet jetzt, Ananias, mach keine Sorgen, wenn er betet, beißt er nicht. So, und Ananias geht hin und dann sagt der Herr, der dir unterwegs erschienen ist, dieser Gott hat zu mir gesprochen und Gott will noch mehr an deinem Leben tun. Gott ist ein Hörer der Gebete. Wenn wir anfangen zu beten, da passiert etwas. Weißt du, Gott will gebeten werden. Gott weiß natürlich alles. Gott weiß, was du brauchst. Gott weiß, was dir fehlt. Aber er will angerufen werden. Er will, dass du bei ihm anklopfst. Und er will, dass du, auch wenn es mal nicht so läuft, wie es läuft in deinem Gebetsleben, dass du suchst, woran liegt es, was blockiert meine Gebete. Gott will sich mitteilen. Wir sollen ihn bitten und bei ihm anrufen. Und wir sollen unseren Mund aufmachen. Rufe mich an. Also nicht nur in Gedanken beten. Viele beten nur in Gedanken. Aber Gott will mit Herz und Mund und Händen, dass wir unsere Hände erheben an allen Orten, an allen Plätzen, Gebete, die Gott hört, dass wir leere Hände ausstrecken. Weißt du, solange wir noch was in der Hand haben, geistlich gesprochen, kann nicht viel passieren. Wir müssen leere Gefäße sein, leer und arm vor dem Herrn, demütig vor dem Herrn sein, Gebete, die Gott hört. Das ist mein Thema heute. Wer von Gott was haben will, der muss erst zu Gott gehen, und zwar zu dem richtigen Gott. Nicht zu irgendeinem Götzen oder zu irgendeinem Wesen, abstrakten Wesen oder was auch immer ist. Er muss mit Gott Kontakt aufnehmen. Weißt du, früher, wenn man wählt, also du musst zuerst mal die Vorwahl nehmen. Ohne Vorwahl läuft es nicht. Und wer erhört werden möchte in seinem Gebet, der muss die richtige Vorwahl haben. Alles, was ihr bittet in meinem Namen, sagt Jesus, das wird der Vater im Himmel tun. Viele Leute beten, Herrgott, Allmächtiger, hilf mir. Nein, wir müssen im Namen Jesu bitten. Bisher habt ihr noch nichts in meinem Namen gebeten, hat er gesagt. Und ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, schreibt der Jakobus. Wir müssen ehrlich vor dem Herrn treten, aufrichtig, dass wir Gott sehen, dass wir Gott begreifen. So. Wir müssen in Not sein, um zu beten. Sonst die übrige Zeit können wir machen, was wir wollen. Wir können Gott danken, Gott preisen. Wir können Pharisäer sein, aber in der Not rufe mich an. Rufe mich an. Also, rufe mich an. Wir müssen unseren Mangel erkennen, wir müssen sehen, ohne ihn können wir gar nichts tun. Das ist also die Not, dass ich erkenne, also in meinem Leben, ja, passiert nichts. Und dann den Herrn anrufen. Gott hört Gebete seiner Kinder, auch wenn sie noch so schwach sind, auch wenn sie noch so arm sind, auch wenn sie noch so hilflos sind, auch wenn sie leiden und ja, elendig sind. Kinder bleiben Kinder. Die Kinder müssen dem Vater nichts beweisen. Wenn ich denke an meine Kinder, weißt du, mit 2, 3 Jahren, die Kinder leisten nicht, die haben vielleicht ein paar Bilder gemalt, mal so Krixel, Kraxel. Aber das war auch alles. Aber die können nichts, aber die sind immer meine Kinder. Und wenn die sagen, Papa, ich brauche das oder Mama, ich brauche das, dann werden die Eltern geben. Deshalb, wir müssen zuerst Kinder Gottes sein, wiedergeboren, in der Familie Gottes aufgenommen sein. Gott hört also ganz besonders seine Kinder und ist ein Helfer für die, die keinen Helfer haben. Ein Gott der Witwen und Waisen ist er. So, Gebet ist Reden mit Gott, ist Zwiesprache mit Gott. Und ich muss jetzt mich auf Gott einstellen. Einstellen. Ich rede mit dem Schöpfer des Universums. Ich rede mit Gott. Und da passiert ein Austausch, ein Dialog, ein Gespräch, eine Kommunikation. Herr, mein Gott, und du sollst keine anderen Götter haben neben mir, heißt es, und du sollst den Namen des Herrn heiligen. Ich werde auch Vater Unser kurz streifen. Das ist mir das Gebet aller Gebete des Vater Unser. Wer das richtig versteht, wer das richtig begreift, wer das richtig sprechen kann. Das Gebet ist also ein sehr, sehr heiliges, göttliches Gebet, entstanden in der Ewigkeit, von Jesus verkündigt, aus dem Mund Jesu. So, das Geschöpf spricht mit dem Schöpfer. Und weil das Gebet so heilig ist, so groß ist und so wertvoll ist, versucht der Teufel permanent das Gebet zu stören. Weißt du, du kannst alles machen, da lässt der Teufel dich in Ruhe. Aber fang an zu beten, schließ die Augen und dann, ich weiß doch, als junger Christ, ich betete in meinem Zimmer, hab das Fenster offen gehabt, war ein schöner Tag und wir haben so eine Blechlampe gehabt und ich, während ich so bete, da ist eine Fliege drin. Naja, das erste Mal geht es vorbei, bete weiter, störe mich nicht. Aber das ging dann permanent. Diese blöde Fliege hat mich blockiert, dass ich dann einen Stuhl genommen habe, versucht die Fliege zu fangen. Jedes, wenn du so mit Gott redest, der Teufel versucht immer so einen Keil dazwischen zu schieben, dass du ja unterbrochen wirst, da klingelt das Telefon, da klopft jemand an der Tür oder da gibt's Krach unten im Haus oder was weiß ich, kriegst du irgendwie Probleme mit dem Körper. Der Teufel versucht, echte, wahre Gebete zu stören. So, formale Gebete, so religiöse Gebete, die lässt den Ruder, kannst du lang beten, stundenlang und plappern und so weiter, hat nichts dagegen. Ihn stören Gebete, die aus dem Herzen kommen. Diese Gebete stören den Teufel und der Teufel stören Gebete, die wirklich zum Herrn gehen. Denk an Daniel. Daniel betet dreimal am Tag, hat sein Fenster aufgemacht Richtung Jerusalem und unten sitzen die Spione und notieren alles, was er so betet. Und wegen ihm wurde sogar ein Gesetz erlassen. Man soll niemand bitten, mal für 30 Tage, außer den Kaiser. So, und du siehst, ich glaube, dass auch in unserer Gesellschaft früher oder später Gesetze gemacht werden für die Gläubigen, damit sie ja nicht zu Gott beten. Die dürfen ja Gottes Wort hören, die dürfen das und das, die dürfen in die Kirche gehen, die dürfen Weihnachten feiern, die dürfen die religiösen Feste feiern, aber mit Gott reden, kommunizieren, mit irgendjemand, das ist verboten, wird verboten sein. Und ich denke, dieser Daniel hat etwas durchgemacht, was wir vielleicht noch miterleben werden. Es wird verboten sein, zum lebendigen Gott zu reden. Weißt du, die sprechen mit ausländischem Geheimdienst, mit himmlischer Macht, verstehst du? Ja, die sagen ja, das ist ja Telepathie oder was weiß ich, was sie da alles machen. Die werden alle möglichen Zauber versuchen, Hintergründe zu finden. Und es soll verboten werden, jemanden 30 Tage zu bitten und dergleichen. Und du siehst, was da war, die waren nur neidisch. Diese anderen Mitarbeiter, Kollegen und so weiter, die haben den Daniel gemobbt. Und wenn du mit Gott redest, mit Gott lebst, mit Gott wandelst, du wirst gemobbt von deinen Nachbarn, Freunden, Bekannten, von wem auch immer, sogar Verwandten und Angehörigen. Die Gebete, die aus der Not kommen, weißt du, diese Gebete versucht der Teufel abzublocken. Also du wirst doch nicht beten, du wirst ja nicht in die Kirche gehen, du wirst nicht zum Pastor gehen, du wirst nicht die Älteste rufen, wenn du krank bist. Verstehst du? Die können dir das sowieso nicht helfen. Wenn der Arzt nicht helfen kann, können die alten Leute oder fromme Leute dir nicht helfen. Der Teufel wird so viele Argumente finden, dass du ja nicht betest, dich nicht mit Öl salben lässt, das ist alles Hokuspokus. Er wird Argumente finden, er wird versuchen zu verhindern, dass es gar nicht so weit kommt, dass du aus der Not zum Herrn schreist. Und Jesus versichert uns zum Trotz, dass der Vater im Himmel unsere Gebete hört. Markus Kapitel 11, Vers 24. Darum sage ich euch, sagt der Herr, alles worum ihr betet, alles worum ihr bittet, glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt, dann wird es euch zuteil werden. Alles, worum ihr bittet, das ist ja so Blankoscheck. Alles, worum ihr bittet, glaubt nur, es ist schon euch zuteil geworden, du musst es nur abholen. Es ist schon geliefert. Es liegt schon abrufbereit. Und in Lukas Kapitel 11, Vers 9, Jesus hat sehr viel über das Gebet gesprochen und hat seine Jünger gelehrt. Und Jesus war ein Beter. Und irgendwann haben die Jünger gesehen, unser Meister, der spricht so viel, morgens in aller Frühe, bevor der Tag beginnt, geht er auf den Berg und spricht mit dem Vater und dann kommt er runter und plant alles. Weißt du, der Tag wurde von Jesus geplant. Wir sollen früh beten, bevor die Sonne aufgeht, bevor der Tag beginnt, wir sollen uns Zeit nehmen für den Herrn, dass wir mit Gott Zwiesprache reden. Und so wie der Tag ist, der Anfang des Tages ist, so ist der ganze Tag. Diese Erstlingsgabe am Tag, diese Erstlingsgabe in der Woche, die Erstlingsgabe, deshalb versammeln sich die Christen am ersten Tag der Woche. So Erstlingsgabe im Jahr, verstehst du, was wir da machen? So wie wir das Jahr beginnen, so ist das ganze Jahr. So wie die Aussaat ist, so ist auch die Ernte nachher. So, und Jesus hat sehr viel gebetet und er hat dann, ja, kommt er vom Berg runter. Da tritt ein Teufel auf, da passiert das, da passiert jenes, da kommt ein Kranker, da kommt ein Hauptmann vorbei und er kann den Menschen dienen. Aber wenn Gott uns nicht vorher gedient hat, können wir auch den Menschen nicht dienen. Deshalb, wir müssen Gott zuerst begegnen, ihn bitten, mit ihm sprechen, mit ihm planen, mit ihm besprechen. Dienstbesprechung, Gebet ist Dienstbesprechung mit dem Vater. Und das muss morgens passieren, nicht nachher, wenn die Arbeit getan ist. Wenn die Arbeit getan ist, dann ist, ja, dann können wir sagen, danke Herr, es war ein guter Tag, schlechter Tag, ist vieles schief gelaufen, vergib mir, und wir gehen wieder weiter. Aber morgens wird alles festgelegt, To-Do-Liste angelegt. Was wird heute getan? Was will der liebe Gott? In Lukas Kapitel 11, Vers 9, da heißt es, darum sage ich euch, bittet, dann wird es euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird es euch aufgetan. Also hier ist die Gangart, was Gebet wirklich ist, wie Gott wirkt. Und denn wer bittet, der empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird es aufgetan. Oder ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn eine Schlange gibt, wenn er um Fisch bittet, oder ein Skorpion, wenn er um Stein bittet. Ich sage euch, ihr, die ihr böse seid, könnt euren Kindern gute Gaben geben. Wie viel mehr wird der himmlische Vater dem Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Hier wird etwas gesagt, etwas erwähnt. Wir sollen um den Heiligen Geist bitten. Und in dem Moment, wo wir den Heiligen Geist haben, haben wir die Fülle der Gottheit in uns. Dann ist unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes und von hier aus betet man wieder ganz anders. Denn der Heilige Geist erforscht alle Tiefen, die in uns sind, alle Nöte, alle Bedürfnisse, alle Fragen, alle Probleme werden da aufgerollt. Und der Heilige Geist vertritt uns dann vor dem Thron Gottes mit einem unaussprechlichen Seufzen. Gebete, die Gott erhört. Gebete, die aus dem Heiligen Geist gegeben sind. Und deshalb, Jesus redet vom Gebet. Und dann sagt er am Schluss dieses Referats, dieses Vortrags oder der Predigt, wie viel mehr wird Gott den Heiligen Geist geben denen, ja, die ihn darum bitten. Wir sollen also, bevor wir anfangen zu beten, Gebete, die Gott erhört, ist, wir sollen zuerst bitten, Herr, erfüll mich mit dem Heiligen Geist. Mach mich voll des Heiligen Geistes. Und es kann sein, wenn du voll des Heiligen Geistes bist, dass du in Sprachen betest, dass du, ja, prophetisch betest, dass du, ja, unerklärliche Dinge von Gott erbittest. Sagst, auf das bin ich gar nicht drauf gekommen. Dass wir plötzlich anfangen, für Leute zu beten, die wir vielleicht gar nicht kennen. Dass wir sagen, vielleicht, Herr segne Nummer 75 oder was weiß ich, irgendwo im Gefängnis. Und so viele Christen sind in Not, sind in Bedrängnis und wir sollten für Christen in Not beten. Etwa 200 Millionen Christen werden bedrängt wegen ihrem Glauben, werden verfolgt weltweit. Christen werden sogar heute gekreuzigt in arabische Länder. Bei uns haben wir Religionsfreiheit, bei uns merken wir das alles nicht. Weißt du, aber nur ein paar tausend Kilometer weiter, da ist die Hölle los, da werden Christen vertrieben, verjagt, enterbt, ja, was weiß ich. Sie möchten auch ein ruhiges Leben leben und es ist nicht vergönnt. Der Leib Jesu leidet immer. Weißt du, ein Teil des Leibes Jesu freut sich, ist gesegnet, Halleluja, und das andere Teil, der andere Teil Jesu leidet. So, betet und bittet um den Heiligen Geist und dann können wir erhörlich beten. Der Heilige Geist lehrt uns die Bitten, gibt uns die Bitten und diktiert uns die Bitten. Dann brauchst du kein Gebetsbuch. Was wir brauchen, um zu beten, ist der Heilige Geist. Und hier wird uns gesagt, wie wir beten sollen, welche Gebete Gott erhört. Wenn du betest, noch weiter, Matthäus Kapitel 6, Vers 6. Wenn du betest, geh in deine Kammer, schließ die Tür zu. Und dann bete zu deinem Vater im Himmel, der im Verborgenen dich sieht. Dein Vater, der das Verborgene sieht, wird dir vergelten, öffentlich. Wie betet man erhörlich? Verborgen. Versteckt. Im Hintergrund. Einfach unsichtbar. Wir müssen nicht öffentlich beten. Wenn wir öffentlich beten, wir beten manchmal Unsinn zusammen. Oder beten nur zum Schein, so wie dieser Zöllner und der Pharisäer. Aber der Zöllner sagt in sich selbst, Gott sei mir Sünder gnädig. Das hört der Pharisäer gar nicht. Denn der Pharisäer hat laut gebeten, Gott, ich danke dir. Oder singt wahrscheinlich auch noch dabei. Und ich preise dich, Gott. Oh, Halleluja. Und der sagt sich, Gott, als er das hörte, wie der betet. Wir beten manchmal und andere Menschen bekommen Komplexe. Ach, so schön kann ich nicht beten. So fließend kann ich auch nicht beten. So konzentriert kann ich auch nicht beten. Mach die Tür zu, geh in deine Kammer. Ja, schließ alles ab. Gott sieht und Gott hört das Gebet im Verborgenen. Gott sieht und hört. Und das ist schon ein Wunder, dass Gott im Verborgenen sieht. Das ist dieser kindliche Glauben. Ich muss Gott gar nicht sehen. Ich muss Gott gar nicht fühlen. Er sieht mich im Verborgenen. Das ist ein Wunder. Schon allein das, das ist schon der Glaube. Ich glaube an Wundern, dass Gott sogar hinter verschlossenen Türen zu mir kommt und mich hört. Warum? Ich habe einen Sender. Und ich kann mit diesem Sender zu Gott funken. Und Gott hört mein Gebet. Der Betende darf wissen, dass er nicht ins Leere, ins Dunkle, an die Wand betet. Nein, sondern er wird von Gott gehört. Schon allein das, dass du in deiner Kammer betest und mit Gott redest, ist nicht nur Selbstgespräch. Viele Menschen denken, beten wäre ein Selbstgespräch, dass man einfach sich was erzählt und vormacht. Nein, beten ist, niemand sieht dich, niemand hört dich. Niemand versteht dich, aber Gott versteht dich. Diese Gebete hört der Vater im Himmel. Im Gebet erleben wir die Nähe Gottes, dass Gott bei mir ist, sogar wenn ich eingeschlossen bin. Und das ist ganz besonders für Leute, die im Gefängnis sind. Ja, die überhaupt nicht raus können. Für Kranke, die ans Bett gebunden sind. Er hört im Verborgenen vom Krankenzimmer aus, Krankenbett. Du redest mit Gott und sprichst mit Gott und Gott hört Gebet. Dass Gott mir einmal als Thema gegeben hat, eine Botschaft, Gott will gebeten werden. Gott kann einfach segnen, aber er will gebeten werden in einer Kleinigkeit. Er drängt sich uns nicht auf mit seiner Hilfe, mit seiner Heilung, mit seiner Befreiung. Er will gebeten werden. Herr, mach das. Er weiß, was du brauchst. Und er hat auch die Mittel dazu, dass er das tut, aber er will gebeten werden. Wir empfangen so viel oder so wenig, wie wir erbitten. Deshalb heißt es einmal in Jeremia 33, mach deinen Mund weit auf und ich will ihn füllen. Meinen Kindern habe ich gesagt, Kinder, wenn ihr irgendwo zu Gast seid und wenn ihr isst am Tisch und noch ein paar andere Leute da sind, habt gute Manieren. Also die Kinder wollen ganz schnell fertig werden. Dann spachteln sie und dann essen sie ganz schnell und hoffen sich voll, bei Gott darfst du das, weil du Gottes Kind bist. Tu deinen Mund weit auf. Was heißt das? Bitte viel. Gott sortiert es schon, der Heilige Geist sortiert es, wie du es brauchst. So, und du musst dir gar nicht so sorgen. Er versteht dein Gebet, das kindliche Gebet. In der Schweiz, da wird eine Geschichte erzählt, da sind zwei Buben, die waren im Religionsunterricht und da läuten die Glocken, und in der katholischen Kirche und im katholischen Raum ist es so, wenn die Glocken läuten, das ist eine Messe, ein Gottesdienst, und da läuten die Glocken und dann sagen die, du, jetzt ist Messezeit, jetzt beten die in der Kirche, jetzt müssen wir auch beten. Kannst du beten? Ich kann das Vaterunser nicht, sagt der eine. Nur ich auch nicht. Aber sie sind gerade in der ersten Klasse, das haben wir das Alphabet gelernt, dann haben sie das Alphabet ein paar Mal rauf und runter gesagt, und der liebe Gott soll sich die Buchstaben zusammenschneiden und sich selbst ein Gebet machen. Er weiß, was du brauchst. Weißt du, wenn es nur das Alphabet rauf und runter, Gott weiß, was deine Not ist. Der Heilige Geist, der Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Der weiß es. So, du musst gar nicht sagen, du musst nur sagen, Herr, hier bin ich, segne mich, berühre mich, Stoßgebete nach oben schicken. So, wir empfangen wenig, weil wir wenig bitten. Tu deinen Mund weit auf, erwarte Großes und du wirst Großes bekommen, erwarte wenig, du wirst wenig bekommen. So, Jakobus Kapitel 4, Vers 2. Ihr erhaltet nichts, weil ihr nicht bittet. Fang an zu bitten. Herr, was soll ich heute anziehen? Oder was soll ich heute kochen? Oder Herr, was soll ich heute schreiben? Oder Herr, was soll ich heute sagen? Wie soll um Kleinigkeiten? Gott will gebeten werden. Die Bitte des Menschen ist eine göttliche Kraft und Macht. Weißt du, das gehört, ist ein Teil der Heilsordnung Gottes. Gott hat es vorgesehen, ihr sollt bitten. Bittet, so wird euch gegeben. Ein gerüttelt und ein geschüttelt Maß. Die Kirche hätte keinen Paulus als Missionar, als Diener Gottes, wenn Stephanus nicht gebetet hätte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Denn Paulus war Zeuge, der einfach den Anstoß gegeben hat, als Theologiestudent, der hat Gott gelästert, der darf gesteinigt werden. Und dieser Stephanus betet, Vater, vergib ihnen. Und er betet, und sein Angesicht strahlt wie das Angesicht eines Engels. Und das hat den Saul von Tarsus nicht mehr losgelassen. Er war angeschossen von Gott. Und hätte damals dieser Stephanus nicht gebetet, da hätten wir einen Paulus nicht, dann hätten wir die Hälfte des Neuen Testaments nicht. Im Gebet gibt Gott uns Anteil an seiner Allmacht. Bittet, so wird euch gegeben. Darum ist es, das ehrliche und selbstlose Gebet etwas ganz Großartiges, denn dem Beter ist kein Ding unmöglich. Halleluja. Kein Ding unmöglich. Und du hast vielleicht Probleme, kommst nicht weiter, drehst dich im Kreis, trittst auf die Stelle, fang an zu bitten und sag das, was du vom Herrn haben möchtest. Ob du das kriegst, ist jetzt zuerst mal eine andere Frage. Denn wir kommen nachher beim Vater Unser, da ist ein Part, ein Teil, dein Wille geschehe. Aber zuerst einmal, du darfst bitten, um alles, was dich bewegt. Schau, Jesus im Garten Gethsemane, er bittet, verstehst, und sagt, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und Gott führt das so, wie er es haben will. In Epheser Kapitel 3, Vers 20, da heißt es, in seiner Barmherzigkeit hat er unheimlich viel mehr uns zu geben, als was wir uns erbitten und ausdenken. Selbst wenn du dein Maul aufreißt, ganz weit, verstehst, selbst da bittest du noch viel zu wenig. Denn Gott kann mehr geben, als was wir erwarten oder was wir uns ausdenken können. Wir können uns gar nicht so ausdenken. So was Perfektes, Vollkommenes, so was Heiliges. Deshalb geniere dich nicht zu bitten, du wirst schon korrigiert. Der Heilige Geist ist nämlich in dir, der korrigiert dich. Gott weiß besser als wir, was für uns gut ist und was nicht. Dein Wille geschehe, Vater. Viele menschliche Wünsche sind sehr zweifelhaft und kurzsichtig. Darum kann ja oft die Erfüllung des Gebetes nicht passieren, weil wir nur was vor der Nase ist, um das bitten. Aber Gott will vom Endziel her, vom Endsieg, von der Vollendung aus, dass wir bitten. Und da ist so vieles andere, was noch auf diesem Zickzackweg noch passieren muss. So erging Paulus. Paulus betet in 2. Korinther Kapitel 12, Vers 8. Dreimal hat er gebetet: O Herr, nimm mir dieses Pfahl, diesen Stachel aus dem Körper. Nimm dieses von mir weg. Und was hat der Herr gesagt? Lass dir an meiner Gnade genügen. Fang an damit zu leben. Und ich will ein Geheimnis dir sagen. Und was beim Beten passiert, und ich werde morgen auch noch darüber sprechen, was bei Gott passiert. Gott lässt deine Feinde leben, denn deine Feinde machen dich groß. Deine Feinde sind, die dich segnen. Deine Freunde, die schmeicheln und sagen, ach du Süßer. Verstehst du, aber deine Feinde sagen dir die Wahrheit. Ja, deine Feinde sind es, die dich nach oben bringen. Viele von uns möchten, dass unsere Wünsche, unsere Vorstellungen und all das erfüllt wird und entsprechend beantwortet wird. Aber Gott erlaubt es, dass es anders kommt. Und zwar mit ganz besonderer Absicht. Und dann in Jesaja 55, Vers 8. Wenn du betest, verstehe, meine Gedanken sind nicht deine Gedanken. Meine Wege sind nicht deine Wege. So hoch wie der Himmel von der Erde sich unterscheidet, so hoch trennen sich die ganzen Gedanken und Wege von mir und Gott. Und Gott weiß, was das Beste für dich und mich ist. Also, welche Gebete hört Gott? Gott kennt die Pläne, die er mit dir hat. Er weiß, was mit dir, wofür er dich vorgesehen hat. Für mich ist was Großes, einfach zu verstehen, Gott liebt jeden Menschen anders. Verstehst du? Jeden Menschen liebt er anders. Er liebt nicht alle gleich, denn jeder Mensch ist ein Original. Etwas Besonderes muss extra behandelt werden. Für jeden Menschen ist was Spezielles bereitgestellt und das muss abgeholt, abgerufen werden. In Jeremia 29, Vers 11 heißt es hier, denn ich kenne meine Pläne, die ich für euch, für dich habe, spricht der Herr. Pläne des Heils und nicht Pläne des Unheils, denn ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben. Gott hat etwas Spezielles für jeden Einzelnen. Also das, was er dir gibt, gibt er mir nicht. Und was er mir gibt, gibt er dir nicht. So, wir bekommen immer was extra, weil wir extra Leute sind. Wir sind Originale. Gott erfüllt nicht alle Wünsche, aber er hat erfüllt alle Verheißungen, die er gegeben hat. Bitte, so wird dir gegeben. Rufe mich an, so will ich antworten. Klopfe an und es wird dir aufgetan. Vom Himmel her gesehen, wenn du oben bist, so im Flugzeug, im Satellit noch viel mehr, verstehst du, so im Raumschiff, da sieht die Welt total anders aus. Da sieht die Welt total anders. Da sind viele Dinge ganz anders und man hat Überblick. Weißt du, du weißt noch gar nicht, wie das Wetter übermorgen da sind, aber vom Satelliten sehen sie schon was in Island und Grönland und in Amerika oder über den Golf, über den Labradorstrom hochkommen. Gott weiß alles und du schläfst noch, du merkst noch gar nichts, aber seine Gedanken sind viel größer. Du musst vorstellen, vom Universum sieht er die Dinge in deinem Leben. So auch unsere Gebete. Wenn du wirklich Gott vertraust, die nehmen sich total anders aus, dann weißt du, der Herr macht keinen Fehler. Er erlaubt es oder verbietet es und er weiß auch warum. So, Jesus und der Heilige Geist müssen uns lehren, richtig zu beten. Herr, lehre uns beten. Wie bete ich erhörlich? Gebete, die Gott erhört, das ist mein Thema heute Abend. Von uns aus können wir gar nicht so richtig beten. Also, wenn es auf mich ankommt, ich weiß nicht, wie ich beten soll. Ich weiß viele Gebete. Ich habe Gebetsbücher zu Hause, bestimmt einige vom katholischen, vom evangelischen Raum. Wie betet man für die Niederkunft der Königin und, was weiß ich. Das sagt man für alles ein Gebet. Aber Gott muss uns diese spezielle Gebete für mich zugeschnitten, maßgeschneidert auf meine Situation. Und deshalb muss uns der Herr lehren, denn ich bin ja menschlich, zerbrechlich, schwach, unkonzentriert, zerstreut. Verstehst du? Schon eine Fliege kann mich durcheinander bringen. Beim Beten. Und dann fangen wir an zu plappern, weißt? Dann geht uns der Stoff aus. Und der Herr will uns lehren, richtig zu beten im Geist und in der Wahrheit. Was das auch immer heißt. Gott muss uns zeigen, wie ich richtig beten soll, wie ich mit dem Herzen bete, wie ich Gott begeistere mit meinem Gebet, mit meiner Bitte. Und ich muss nicht viele Worte machen. Guck mal, der Elia, nur ein Gebet und kein Geschrei. Manche Leute denken, wenn sie beten, sie müssen die Stimme verstellen. Weinen, lieber heilen, du siehst mein Problem, ich breche schon fast zusammen, ich kann nicht mehr. Oder dann kommen die als Herrgott, verstehst du, lieber Gott, allmächtiger Vater, Schöpfer Himmels und der Erden. Bleib so, wie du bist, bete, wie dir der Schnabel gewachsen ist, Entschuldigung. Ganz normal. Du gehst auch nicht zum Metzger und singst ihm was vor. Oder, was weiß ich, in den Supermarkt, da bedienst dich selber. Wie bete ich richtig? Und ein Stück des geistlichen Dienstes, des geistlichen Lebens ist Selbstbedienung. Verstehst du? Viele Leute gucken nur rum, was ist da. Aber das ist alles für dich bereitgelegt. Wenn du nicht nimmst, dann beten und nehmen gehört zusammen. Wer da bittet, der empfängt. Wer da sucht, der findet. Wer da anklopft, dem wird es aufgetan. Also wir müssen auch die Ergebnisse erleben, die Resultate. Gott muss uns zeigen, wie bete ich richtig. Er muss uns zeigen, für wen ich bete. Ich muss nicht immer für mich beten. Gott muss uns zeigen, vielleicht, dass wir über die Grenze gehen, ins Ausland, verstehst du, und beten da für die Afrikaner, die Asiaten, die Chinesen, die Russen, die Amerikaner. Wie bete ich effektiv? Das muss uns gezeigt werden. Die Bitten habt ihr von ihm. Wie bete ich erhörlich? Wenn du dein Gebet, die Bitte nicht von Gott hast, dann betest du Unsinn zusammen, plapperst wie ein Heide. Die Kraft des Vaters unser, das Gebet von Jesus, vom Vater unser, dieses Gebet, ich denke, das ist ein heiliges Gebet, das muss ich kurz streifen mit euch heute Abend. Das ist ein Gebet, das wohl Gott wohlgefällig ist, weil es von Jesus ist. Und er setzte sich hin und er lehrte sie, so sollt ihr sprechen. Also spricht es also. Und ich lese zuerst einmal, so wie Jesus in Aramäisch dieses Gebet gesprochen hat, wie es dort lautet, dieses Gebet in Aramäisch. Da heißt es, unser Vater, der du überall bist. Verstehst du? Weißt du, das klingt total anders, verstehst du? Unser Vater, der du überall bist, lass deinen Namen beiseite gelegt, reserviert und heilig sein. Das also wörtlich übersetzt so aus dem Aramäischen, aus der Sprache Jesu. Deinen Namen beiseite gestellt. Dein Reich, dein Ratschlag komme. Nicht Rat nur, sondern dein Ratschlag. Dein Tipp, deine Ordnung. Und dann weiter in diesem Gebet heißt es dort, lass dein Verlangen werden, wie im Universum, so auch auf Erden, dass dieser Wunsch, deine Sehnsucht hier sich erfüllt, wie im gesamten Universum. Da greift ein Rädchen ins andere. So soll es auch auf Erden passieren, dass eins ins andere greift, diese göttliche Ordnung. Dann heißt es weiter, versorge uns mit dem nötigen Brot jeden Tag. Gib unser tägliches Brot, ist bei uns sehr knapp. Verstehst du aber? Versorge uns mit dem nötigen Brot, was wir brauchen. Und Brot, da ist nicht nur Nam-Nam, sondern auch die geistliche Speise gemeint. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Versorge uns mit Jesus, Vater. Und dann befreie uns von unserem Vergehen, wie auch wir unsere Schuldiger befreit haben. Wir werden nachher das evangelische und katholische Vater uns auch noch lesen. Aber zuerst einmal, ich möchte es aus der aramäischen Sprache nehmen. Und lass uns nicht in Versuchungen eintreten, sondern trenne uns von unseren Irrtümern und Fehlern. Führe uns nicht in Versuchung. Lass, dass wir gar nicht eintreten, dass gar nicht passiert, dass wir so immun sind gegen diese Anfechtungen. Denn dir gehört das Reich, die Kraft, das Lied und der Lob von allen Zeiten in alle Ewigkeiten. Dir gehört das. Weißt du, im Vater unser, das eigentlich alles enthalten, wenn du dieses Gebet richtig sprichst, langsam sprichst, andächtig sprichst, hingegeben sprichst. Weißt du, das ist alles, was zu deinem Heil nötig ist, zu deinem Leben, um zu überleben. Das ist kein menschliches Gebet, sondern ein göttliches Gebet. Der himmlische Vater hat eine Freude daran, wenn seine Kinder anfangen, dieses Gebet zu beten. Also, wenn ich bei Sterbenden bin oder sonst wo bin, ich bete gerne das Vater unser. Und ich bete auch für mich. Wenn ich manchmal anfange zu beten, bevor ich anfange zu beten, bete ich das Vater unser. Warum? Das ist so ein Einstieg für mich. Da Das alles, was drin ist, ja, das ist, sind die Vorzeichen für mein Gebetsleben. Wenn wir seine Kinder hier auf Erden sind, können wir sagen, unser Vater, mein Vater, Jesus, dein Vater ist mein Vater. Halleluja. Und dann bin ich schon mittendrin. Das Gebet des Herrn übertrifft alle Gebete der Heiligen, was sie alle gesprochen haben. Im Original, vom Griechischen her, das in unserer Bibel ist, aber auch, klingt auch total anders. Weißt du, wir haben das ökumenische Vater unser. Früher hieß es Erlösung von dem Übel. Heute heißt es nur noch Erlösung von dem Bösen. Aber beides ist richtig und beides ist nötig. Aber hier noch Matthäus Kapitel 6, Vers 9 aus dem Grundtext übersetzt. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns Tag um Tag das benötigte Brot. Das klingt schon ein bisschen anders, verstehst du? Das benötigte Brot. Man kann sich auch überfressen. Ja. Und da kriegt man Verstopfung. Aber diese richtige Dosierung. Vater, gib mir das, was ich brauche. Dass ich keine Herzverfettung bekomme. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben haben unseren Schuldnern. Also, wir haben es vergeben und weil wir anderen vergeben haben, wird uns vergeben. Und dann noch mit der Versuchung, weil das macht vielen Christen Probleme, dieser Vers mit der Versuchung. Und führe uns, auf dass wir nicht in die Versuchung fallen und erlöse uns von dem Bösen. Führe uns. Weißt du, wenn Gott dich führt, dann wirst du nicht in der Versuchung fallen. Die Versuchung wird da sein. Du kannst nichts dagegen tun, wenn Vögel über deinen Kopf fliegen, aber du kannst was dagegen unternehmen, wenn sie anfangen, die Nester zu bauen. Und dann dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und dann Amen, so sei es. So sei es. Wir dürfen zu Gott Vater sagen. Überleg einmal, etwas Ungewohntes. Jesus lehrte seine Jünger, aber lieber Vater zu sagen, der Heilige Geist oder durch den Heiligen Geist sprechen wir auch, aber lieber Vater. Wir haben einen Gott, einen Vater, der seine Kinder nährt und der uns versteht. Vater im Himmel, wir nähern uns Gott und das ist nämlich Gebete, die Gott hört. Vater im Himmel, mein Vater, mein Daddy, mein Abba, führe uns weiter. Und hier, Jesus zeigt uns auch den Ort, so wie im Himmel, so auch auf Erden. Wir schauen nicht auf das Irdische, das ist nicht das Erste, das ist das Letzte. Das wird verwandelt, das wird umgesetzt. Aber dein Wille geschehe hier, wie er drüben schon immer passiert. Das ist gar nicht in Frage gestellt worden. Lass dein Wille geschehen. So Gott, er ist mein Vater. Im Vertrauen und Liebe kann ich zu ihm kommen. Und im Vertrauen einfach. Gott ist mein Vater, er ist im Himmel. Er ist kein irdischer Vater, kein sterblicher Vater. Der wacht über mir von oben herab, kontrolliert er mich und überschaut alles und leitet alles. Geheiligt werde dein Name. Herr, dein Name ist heilig. Das sind Gebete, die Gott hört. Geheiligt werde dein Name. Wenn ich hier dran denke, was in unserer Gesellschaft, Gott wird durch Kakao gezogen. Von Hollywood, von dem ganzen Schweinestall. Da werden Filme verbreitet, wo Gott gelästert wird, verspottet wird. Heilig ist dein Name, Herr. Dein Name ist unantastbar, unübertroffen, unberührt, rein und ewig. Ja, heilig wäre dein Name, dass wir Ehrfurcht haben vor dem Namen Jesus, Namen Gottes. Heute gibt es kaum Ehrfurcht. Die Leute bestehlen die Kirchen, brechen in Kirchen ein. Die haben keinen Respekt vor Gott. Die haben von gar nichts mehr Respekt. Nichts ist mehr heilig. Die Welt missbraucht den Namen Gottes. Doch wir, Herr, wir heiligen deinen Namen. Das sind Gebete, die Gott hört. Geheiligt werde dein Name. Herr, hilf, dass irgendwie dein Name bekannt wird, berühmt wird, dass Menschen Zeugen deiner Herrlichkeit sind. Und ich mache mir bewusst, welche Kraft in den Namen Jesu steckt. Für mich, das andere interessiert mich. Wisst ihr, ich bin schon so weit gekommen, dass mich die anderen Leute gar nicht interessieren. Ich lebe mein Leben und ich muss mein Leben auch sterben. Und ich muss meinen Weg gehen. Und ich gehe meinen Weg. Wer sich anschließen will, der darf das. Herzlich willkommen. Aber ich muss für mich leben. Verstehst du, man muss den Namen Jesu heiligen. Für mich muss der Name Jesus groß sein. In der Bibel heißt es, euretwegen wird der Name Gottes gelästert. Wenn Christen oberflächlich sind, leichtfertig sind, sinnlose Dinge tun, dann wird der Name Jesus gelästert. Ja, das wollen Christen sein. Da sind die Kommunisten viel besser. Verstehst? Euretwegen. Dann, dein Reich komme. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, hat der Herr gesagt. Und ihr seid nicht mehr von dieser Welt. Du und ich, wir sind Ausländer. Wo wir auch immer sind. Dein Reich komme. Herr, dein Reich komme. Baue du dein Reich. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch solches alles zufallen. Da geht es um Kleidung, um Nahrung und Obdach und so vieles andere mehr. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und das ist ein Part. Gebete, die Gott hört. Dein Reich komme. Wo deine große Liebe ist, Herr Jesus. Da, das kommt zu mir rüber. Bring rüber, Herr. Wo deine Gesetze beachtet werden. Deine Gebote gehalten werden. Ich meine, nicht die Gesetze aus dem Judentum. Nein, die Gesetze, die Gott in Menschenherzen hineingeschrieben hat. Und weißt du, was die großen Gesetze Gottes sind? Du sollst Gott lieben von ganzer Seele, von ganzen Gemütskräften und alles, was in dir ist. Und deine Nächsten wie dich selbst. Und wer das tut, der erfüllt das ganze Gesetz und die ganzen Propheten. So, dass deine Wahrheit ja ganz neu rauskommt. Dass dein Wort wieder gültig ist. Und wir sind es, die Gott repräsentieren. Gott hat keine Zeugen. Nicht, dass jetzt ein Engel durch Berlin läuft und sagt, schaut den Herrgott an, betet ihn an. Wir bestimmen, in welchem Maß Gott verherrlicht und Gott gepriesen wird. Dein Reich. Ja, Herr, er soll kommen. Und weißt du, wo das Reich Gottes ist? Inwendig in uns. Nicht in einer Kirche, nicht in einer Gemeinde, nicht in einem Tempel, nicht in einer Kathedrale oder Basilika. In uns ist das Reich Gottes. In dir. Dieses Reich Gottes ist unvergänglich, unverwelklich. Dieses Reich Gottes besteht in alle Ewigkeit. Es ist in euch. Dein Reich komme. Noch viel mehr. Dein Reich gewinne Gestalt in mir. Und dann kommt das Nächste. Bis jetzt ist alles noch gut. Da sind wir noch einverstanden. Aber dann kommt dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auch auf Erden. Dein Wille geschehe. Kannst du das ehrlich beten? Aufrichtig beten? Stell mal vor, wenn der Wille Gottes plötzlich passiert und Gott sagt, du, ich möchte, dass du das und das tust. Dass du als Missionar irgendwo hingehst und sagst, aber Herr, hier habe ich so eine tolle Arbeit, so tolles Geschäft, so tolle Firma, so tolle Gemeinde. Aber der Herr sagt, nein, ich möchte nicht, dass du dort und dort hingehst. Oder irgendwas anders. Stell mal vor, in der Bibel haben wir einige merkwürdige Dinge, da musste ein Prophet auf der Scheiße liegen, Entschuldigung, zuerst mal auf der Seite und dann mal auf der anderen Seite. Das ist ja Dreck, Herr. Aber das hat der Herr von ihm verlangt. Oder er soll eine Hure heiraten, der andere. Nein, Herr, ich bin rein, ich bin heilig, ich bin koscher. Aber Gott erwartet manchmal Dinge, die gegen den Strich gehen, gegen unser Verstand gehen. Dein Wille geschehe. Oder du musst gekreuzigt werden. Denk drüber nach, über Jesus. Dein Wille geschehe. Weißt du, was das bedeutet? So wie ein Pilot, ein Autopilot, verstehst du, übergibt der Automatik den Flug. Es geht alles automatisch. Dein Wille geschehe. Und wenn Gottes Wille in unserem Leben geschieht und wir wirklich Gott ergeben sind, dann geht es alles automatisch. Denk an Abraham. Dein Wille geschehe. Vielleicht hat er auch gebetet, dieses Gebet. Dein Wille geschehe. Und plötzlich sagt der liebe Gott, Abraham, deinen Isaak, den will ich haben. Opfere deinen Isaak. Du, dann hat er nicht mehr geschlafen. Kein Auge mehr zugedrückt. Dein Wille, das bedeutet Hingabe für mich. Das bedeutet totale Aufgabe meines Ichs. Weißt du, Herr, da bin ich nicht mehr ich, sondern du, Herr. Das ist dein Wille geschehe. Ich lasse es zu, was du willst. Es soll, weißt du, das hat Konsequenzen, wenn dein Wille geschieht. Das kostet etwas von mir. Dein Wille geschehe. Du, dann bitten wir Gott manchmal, Herr, kannst du nicht eine Ausnahme machen? Ich bin einverstanden, aber vielleicht noch das. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Alles hat im Himmel seinen Anfang. Dort liegt das Original, dort sind die Pläne für dein und mein Leben. Herr, und jetzt soll hier nach deinem Willen das Reich Gottes gebaut werden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Bitten, die Gott erhört. Und zwar tägliches Brot. Ich hätte am liebsten, Herr, bis Dezember 31, 2017. versorge mich mit allem, was ich brauche, Herr, dass ich nicht sorgen kann. Oder ich sterbe oder was auch immer ist. Nein, täglich, nur für heute. Geschwister, wir müssen lernen zu beten, zu glauben, nur für heute, für jetzt und hier und sonst gar nichts. Wie es morgen geht, was morgen passiert, weiß ich nicht. Und die Betonung hier liegt es, unser tägliches Brot gib uns heute. Ich muss jeden Tag mich ihm anvertrauen. Jeden Tag mussten die Israeliten rausgehen und die Manna auflesen. Jeden Tag nicht nur raffen, sammeln und so weiter. Und als sie das taten, sie dachten jetzt, wir können für die ganze Woche zusammen hamstern, da kamen die Würmer. Weißt du, viele Leute hamstern und am Schluss haben sie selber keinen Überblick mehr. Und da kommen Würmer und Ungeziefer. Gib uns heute. Nein, nur für heute. Ich lebe nur für heute. Ich diene nur für heute. Dieses Bewusstwerden für heute. Wir sollen nicht beten für die nächsten 10 Jahre. Nein, wir wissen nicht, was morgen ist. Und wenn wir schon für die Zukunft was planen, sollen wir immer nur sagen, so der Herr will und wir leben. So, der Herr will und wir leben. Das tägliche Brot. Es ist hier also nicht nur absolut das leibliche Brot gemeint, sondern sein Wort, gib mir jeden Tag ein Wörtchen, ein Krümel, gib mir täglich Kraft aus deinem Wort, gib mir täglich etwas, was mich ermutigt, etwas, was mich aufbaut, etwas, was mich heiligt, etwas, was meine Seele festigt und gründet, dieses tägliche. Wir müssen anfangen, täglich zu beten. Und wenn wir aufhören, täglich zu beten, dann geht es bergab mit uns. Ein Musiker hat einmal gesagt, also Trompeter, wenn ich 2 Tage übe, nicht übe, das merkt keiner. Das merkt nur ich. Wenn ich 2 Wochen nicht mehr übe, das merken die Künstler, die was von Musik verstehen. Und wenn ich da länger nicht übe, das merkt das Publikum und da kommt nichts mehr Gescheites raus. Und deshalb täglich, ich muss täglich Gottes Wort in dieser göttlichen Dosierung bitten, Herr, gib mir etwas, was mich berührt, was mich anspricht. Und Gott gibt dir das tägliche Brot. Ich habe mit meiner Familie zeitlang nur fortlaufend die Bibel gelesen. Also nicht als bestimmtes Bibelwort oder für die Andacht rausgeholt. Nein, einfach fortlaufend. Und du glaubst nicht, Gott hat auch in der fortlaufenden Bibellese regelmäßig etwas gesagt. Da war immer was drin. Und es passierte auch so, wie es passieren sollte. Und wurde so gefühlt, durch die tägliche Bibellese. Wir sollen nur täglich einfach unsere Bibel lesen. Täglich das Wort Gottes zu Herzen nehmen. Und fragen, Herr, was ist heute dran? Und du wirst merken. Und vergib uns unsere Schuld. Das ist wunderbar. Aber dann, wie wir vergeben unseren Schuldigern, Gebete, die Gott hört. Weißt du, wir bitten gerne, Herr, vergib mir meine Schuld, vergib mir meine Sünden, vergib mir meine Fehler, bring alles wieder in Ordnung, Herr. Aber wir sollten auch bereit sein, anderen zu vergeben. Vergebung ist gleich Versöhnung, ja. Aber ich erkenne auch die Schuld, was die anderen mir zugefügt haben. Alle meine Schulden, ja. Herr, die vergibst du mir, aber wo andere schuldig an mir geworden sind, vergib auch. Ich vergebe jetzt. Ich vergebe der Marie, der Ludwig, dem Karl und dem Fritz und dem Udo. Alle Fehler, die sie begangen haben. Und da gibt es noch andere Sachen. Weißt du, nicht nur Fehler, da wo sie mich verführt haben, wo sie mich reingelegt haben, wo sie mir Fallen gestellt haben, wo sie mich in Versuchung gebracht haben durch ihr Benehmen und durch ihre Kleidung, durch ihr Erscheinen, ihr Äußeres. Herr, ich vergebe all das, was mich angefochten hat, was mir die Ruhe geklaut hat. Alle unsichtbaren Sünden, nicht nur die sichtbaren Sünden, verstehst du, die an mir passiert sind, mir zugefügt worden sind. Und vieles ist gar nicht bewusst. Wenn du anfängst, darüber nachzudenken, warum ist was passiert? Vergib mir, wie auch ich vergebe meinen Schuldigern, die an mir irgendwas angekratzt haben, irgendwas zugefügt haben. Nicht nur, dass ich vergeben soll, nein, ich vergebe dem anderen. Und wenn ich dem anderen vergebe, vergibt auch der liebe Gott mir. Und ohne dem gibt es keine Vergebung. Wir haben ja die Geschichte vom Schalksknecht in der Bibel, der Da ist einer, der dort eine Frau Schulden bei ihm gehabt hat. Ja, ihm wurde alles erlassen. Aber als es um die Bezahlung der Rechnung ging von der alten Frau, dann sagte er, du bezahlst mir die Rechnung. Und dann, weißt du, was dann passiert? Dann kommt der Herr und bringt ihn zu den Folterknechten. Kannst diese Geschichte nachlesen. Und du, manche Christen wundern sich. Weißt du, die werden, bekehren sich, werden wiedergeboren, die sind reingewaschen nach der Taufe, so frisch, blühend und grün und was weiß ich, so voller Leben, voller Eifer. Und nach einigen Wochen werden sie krank. Bekommen sie Schwierigkeiten. Und was weiß ich, was sie bekommen. Alles Mögliche. Denn die kommen zu Folterknechten. Plötzlich sagt, steht jemand vor dir und sagt, du musst der Frau auch vergeben. Du musst dem Mann auch vergeben. Du musst der Gemeinde auch vergeben. Du musst dem Chef auch vergeben. Du musst dem Kollegen auch vergeben. Das kannst du nicht von mir erwarten. Verstehst? Vergeben. Vergebe ich wirklich den Menschen? Wenn du das nicht tust, wirst du krank. Da kommst du in die Schraubzwinge, da wird's gefoltert. Und Jesus sagt in diesem Gleichnis, und du kommst nicht raus, bis du nicht den letzten Heller bezahlst. Dann nützt dir deine ganze Vergebung nicht, deine ganze Sündenbekenntnis nicht, und die ganze Beichte, dann nützt alles nichts, wenn du nicht vergibst. Vergeben. Weißt du, aus dem tiefsten Herzen, ich vergebe. Und nicht nur vergeben, auch vergessen. Auch das gehört dazu. Das ist es okay, vergiss es. Weißt du, großzügig drüber hinwegzugehen. Du sollst zu dir selber kleinkariert sein, aber du sollst großzügig sein zu den anderen. Weißt du, nicht nur, dass du dich bereit bist zur Versöhnung, nein, auch dieses Vergessen, Erledigen, Abhacken, den Hund begraben mit dem Schwanz, sagen die Araber. So wie du vergibst, so vergebe auch ich, sagt der Herr, so vergebe ich auch ich. Gott will, dass wir vergeben, wie er vergibt. Und er denkt nicht an unsere Sünde, er wirft die Sünde hinter uns, darüber redet man nicht mehr. Und führe uns nicht in Versuchung. Oder nach der aramäischen Übersetzung, lass uns nicht in Versuchungen eintreten, dass wir so extra so ins Fettnäpfchen landen. Lass uns nicht, dass wir in Versuchung eintreten und trennen uns von den Irrtümern und Fehlern. Oder wie bei uns im Grundtext heißt es, führe uns, Herr, auf dass wir nicht in Versuchung fallen und erlöse uns von dem Bösen. Führe uns so, dass wir an dieser Versuchung vorbeikommen. Dass ich gar nicht zu Fall komme. Gott führt niemand in Versuchung. Das erzählt der Teufel und gaukelt und so weiter. Und deshalb klingt es so komisch und führt uns nicht in Versuchung, als wenn der liebe Gott Versuchungen extra uns in den Weg stellt. Eine Bitte, die hier wir zum Vater schicken, führe mich Gott, damit ich die Versuchung überstehe, wenn ich schon reinkomme. Damit ich dort stark bin, in der Versuchung. Damit ich mich bewähre, wenn ich schon drin bin. Und wir kommen alle in Versuchung. Wenn du keine Versuchung hast, dann bist du entweder krank, nicht normal oder blind. Verstehst? Oder kein Mensch. Bist ein Roboter. Führe mich Gott, dass ich, wenn ich schon reinkomme und wir kommen rein, überlass mich nicht der Versuchung. Bleibe bei mir in der Versuchung, Herr. Das ist, was wir hier beten. Gebete, die Gott erhört und die Gott, auf die Gott warten, dass wir sie sprechen. Herr, steh mir bei in der Versuchung. Das sind Gebete, die Gottes Thron erreichen. Gott, mach mich stark, dass ich widerstehen kann. Dass ich Augen zumachen kann und vorbeigehe oder einen Umweg mache. Was auch immer ist. Zeig mir die Fallen des Feindes. Offenbar sie mir, öffne mir die Augen, dass ich nicht leichtsinnig bin. Denn wenn wir leichtsinnig sind und oberflächlich sind, wir fallen rein. Gott erlaubt es. Den Hochmütigen lässt er zu Fall kommen. Herr, lass mich demütig bleiben. Mach mich weise, die Fehler zu erkennen. Erweitere meinen Horizont, meinen Glauben, dass ich weniger ich und mehr du leben kann und verwirklichen kann. Lass uns nicht in Versuchung eintreten. Einfach, weißt du, da liegt es und wir trappen erst extra rein in diesem Haufen. Schenk mir einen Geist, der Geisterunterscheidung. Dass ich nicht alles glaube, nicht alles annehme, nicht alles akzeptiere. Führe mich durch das dunkle Tal, Lass mich an deinen Stecken festhalten. Lass mich bei der Herde bleiben, dass ich von der Herde nicht weglaufe. Das ist alles, was wir hier in diesem Gebet sprechen. In diesem Vater unser steckt unheimlich viel. Und ich habe mal 3 Wochen Bibelstunde gehabt, jeden Tag, über das Vater unser. Und habe versucht rüberzubringen, was da Großes drinsteckt. Verlasst mich nicht, Herr, in der Nacht, meine Dunkelheit, meine Finsternis. Erlöse mich von dem Bösen, Herr. Hier erkenne ich, was du bist, Herr Jesus, in der Dunkelheit, dass ich mich nur an dir festhalte, dass ich nicht den Menschen nachlaufe, sondern dass ich auf deine Stimme höre und erkenne, warum der Feind da ist. Erkenne. Weißt du, Gott will dich groß machen an deinem Feind, dass du dich an ihm groß reibst und hochreibst. Ich bin meines Feindes bewusst, denn mein Feind erlöst mich vom Übel. Mein Feind. Und David wäre nie David ohne Goliath geworden. Und er wäre nie König geworden ohne Saul, der ihn verfolgt und gehetzt und gejagt hat. Weißt du, wir brauchen diese Reibolde. Diese Reibolde, an denen wir uns reiben. Werde bewusst, deine Feinde sind deine Lieblinge. Sei Gott dankbar für deine Feinde. Erlöse uns von dem Bösen. Und Herr, wenn ich schon reinkomme, mit ihnen zusammenkomme, Herr, dass ich wirklich hochkomme, erlöse mich von der Manipulation, die mich umgibt. Heutzutage, weißt du, du kannst gar nicht mehr gerade ausgucken, um nicht versucht und angefochten zu werden. In meiner Bibel heißt es, die da glauben, wenn sie etwas Giftiges trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und das ist auf die Situation unseres Daseins hier in unserer Welt. Da hörst du das und da siehst du das. Nur Gift, was deine Seele vergiftet. Erlöse mich von den ganzen Kriegsgeschreien, den ganzen Krankheiten, die da herumschwirren, von den ganzen Lügen, die verbreitet werden, von der Angst und Sorge. Erlöse mich von diesen negativen Dingen. Erlöse mich von den Medien und ihren Auswirkungen auf mein Leben, dass es an mir vorbeigeht, dass ich mich ein bisschen schüttle und das Ding runtergeht wie bei der Gans das Wasser. Erlöse mich von mich selbst. Denn das größte Problem bist du selber in deinem Leben. Das größte Problem bist du selbst. Erlöse mich von meiner Schwächlichkeit, dass ich mich an deiner Gnade genügen lassen kann. Erlöse mich, Herr, dass ich nicht immer gleich beleidigt und eingeschnappt bin und was weiß ich. Und dann dieses Victory. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Du Vater bist von Anfang bis zum Schluss bei mir und ich verlasse mich auf dich. Weißt du, Vater, finde zu deinem Vater. Und Gott will, dass du ihn entdeckst, deine Kraft in Jesus. Dass du zu diesem himmlischen Du findest, zu deinem Vater im Himmel. Und sagst, aber lieber Vater, in diesem Vater unser sind alle Bitten enthalten, die ein Beter überhaupt sprechen sollte. Denk drüber nach und meditiere. Ja, verinnerliche die ganze Geschichte. Gott ist dein treusorgender Vater. Mein Vater, du weißt alles. Und das ist, was Gott will, dass wir uns ihm überlassen, dass wir uns ihm anvertrauen, dass wir uns in seine Arme fallen lassen. Denn du kannst nicht tiefer fallen als in den Armen Gottes, in der Händen Gottes. Du bist mein Schild. Weißt du, an dir prallt all das Negative ab. An dir, Herr. Dein Name ist heilig und gerecht. In dir erwarte ich das Paradies, das Reich Gottes, hier auf Erden schon und diese Freude im Herrn. Und wenn du im Herrn bist, dein Reich komme, dann kann es dir gar nicht schlecht gehen. Auch wenn es dir schlecht geht. Weißt du, das christliche Leben ist etwas Schizophrenes, Verrücktes. Weißt du, du bist in dieser Welt und bist nicht von dieser Welt. Du brauchst diese Welt, aber diese Welt braucht dich nicht. Nur nebenbei. Und du weißt aber, das Schönste kommt für mich, das ist im Himmel für mich vorbehalten. Herr, du versorgst mich mit allem, was ich brauche, mit Kleidung, mit Nahrung, mit Trinken und Obdach. Vergib mir meine Schuld, bestraf mich nicht. Für meine Fehler verzeih mir. Der Beter sagt seinem Gott, du kannst mich führen auf rechter Straße um deines Namens willen. Und neben dem Vater unser Psalm 23, auch ein ganz tolles Gebet. Du bist mein Hirte. Ich fürchte kein Unglück. Nachher bei den Schlussgebeten komme ich noch kurz zu sprechen. Gott erlöst dich und befreit dich von deinem Egoismus. Der Vater im Himmel befreit dich, ja, von den ganzen gottlosen Ratschlägen, von den ganzen, was die Gottlosen ausgedacht haben. Du bist krank, dabei fühlst du dich gar nicht krank. Weißt du, du wirst untersucht, und wenn man jemanden untersucht, man wird immer was finden. Und du musst wissen, was dir fehlt. Und nicht die anderen. Nicht der Arzt. Weißt du, Gott, lass deinen Rat. Das ist mein Leben bestimmt. Und du bist Wunderrat, ewig Vater, Friedefürst, Herr. Weißt du, fang an, Gott in dieser Art und Weise zu begegnen. Der Beter bittet Gott, Herr, löse die Stränge, die mich gebunden halten. Löse mich, Herr, das, was mich festhält an dieser Erde. Gebete, die Gott erhört, Herr, befreie mich. Herr, erbarm dich meiner. Das sind diese Gebete. Er bittet, lass mich von diesen oberflächlichen Dingen wegkommen. Befreie mich von dem, was mich zurückhält vom Leben, das, was mich blockiert. Und so viele Christen haben Blockaden. Wenn du Gott um Erlösung bittest für deine Blockaden, du wirst erlöst. Denn Gott will etwas tun an dir. Gesundheit und Heilung, das hat er dir vorgesehen. Gott hört Stoßgebete, keine langen Gebete, dass du runterleierst und plapperst wie ein Heide. Ich möchte nur ein paar Stoßgebete hier dir weitergeben. Du kannst nochmals nachhören und vielleicht nochmals, ja, verinnerlichen, selber komponieren und selber diese Stoßgebete schreiben. Herr, erbarm dich meiner. Herr, höre meine Worte. Alles aus der Bibel, Psalm 5, Vers 2. Herr, lehre mich beten, Lukas 11, Vers 1. Herr, komm und sieh es. Komm und sieh es, wie es mir geht. Herr, du weißt alles. Herr, sei mir gnädig. Das sind Stoßgebete. Da musst du nicht lange beten und plappern. Herr, behalte ihnen ihre Sünde nicht. Das ist Vergebung. Behalte ihnen ihre Sünde nicht. Lass, Herr. Das sind alle unwissend, alle doof. Denk so. Verstehst? Nimm das alles nicht gleich dramatisch und sei nicht spießbürgerlich. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Das sind so Stoßgebete. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Herr, gib mich nicht auf. Herr, vergiss mich nicht. Psalm 13, Vers 2. Herr, bring mich ans Ziel, wenn du dich verfahren, verlaufen, verirrt hast. Herr, gib mir Kraft, stärke mich. Herr, gib mir deinen Geist. Und wir haben gesehen, hier, wo Jesus sagt, wenn wir um den Heiligen Geist bitten, Gott wird uns seinen Heiligen Geist geben. Stoßgebet. Herr, weiche nicht von mir. Du spürst, alle verlassen dich, alle gehen weg. Herr, bleibe bei mir. Es will Abend werden. Und dann erlebst du, wie der Heiland mit dir das Abendmahl feiert. Herr, ich warte auf dein Heil. Herr, tue mir Gutes. Herr, befreie mich. Herr, entsündige mich. Das sind alles so Gebete aus der Bibel. Herr, gib mir ein gutes Gewissen. Du wirst angeklagt, du wirst beschuldigt und dergleichen. Hast negative Gefühle und dergleichen Schuldgefühle. Herr, gib mir ein gutes Gefühl. Und wenn der Herr dir was gibt, deshalb erwähne den Herrn. Und alles, was wir bitten in seinem Namen, das wird uns widerfahren. Gute Christen, die beten, Herr, forme mich. Du bist der Töpfer, ich bin der Ton. Forme mich. Herr, forme meinen Charakter, forme meine Persönlichkeit. Du siehst, was ich für ein Stoffel ich bin. Ja. Du kannst mit Gott reden in der Kammer, hinter verschlossenen Türen, in der Seelsorge. Das ist Seelsorge. Herr, erlöse mich von dem Bösen. Oder Psalm 6, Vers 3. Herr, heile mich, dann bin ich gesund. Weil wenn Gott dich nicht heilt, können alle Ärzte dich nicht gesund kriegen. Herr, mach mich sehend und hörend. Öffne mir die Ohren. Herr, nimm meine Zweifel weg. Du hast Zweifel in deinem Kopf. Da schießt es hin und her wie ein Weberschiffchen. Herr, nimm die Zweifel weg. Herr, lass mich ruhig und stille sein. Stoßgebete. Nicht so, Zappel, was machen wir jetzt? Verstehst du, dann vibrierst. Herr, lass mich die Ruhe bewahren. Kühlen Kopf bewahren, nüchtern sein und bleiben. Herr, bring Ordnung in meinem Leben. Und weißt du, vielleicht schickt der liebe Gott dann irgendjemand, der bei dir aufräumt. Und du kannst nämlich selber nicht aufräumen als Messi. Da muss eine Planierraupe kommen. Und dann alles wegfahren und wegschaffen. Herr, bring Ordnung in meinem Leben. Herr, mach mich willig. Du siehst, ich mag nicht. Ich bin so störrisch, so bockig. Herr, mach mich willig. Herr, stärke meinen Glauben. Herr, halt mich demütig. Auch das gehört, all das gehört dazu. Du merkst plötzlich, das juckt, verstehst du, es reizt, das kocht, das steigt auf. Herr, mach mich demütig, halt mich demütig. Herr, gib mir Frieden und Freude, Stoßgebete. Herr, gib mir deinen Humor. Weißt du, so viele Leute, die wissen nicht, dass Gott lustig ist und fröhlich ist und jauchzt und jubelt und Spaß hat. Geh mal in den Zoo. Da wirst du Affen sehen mit so einer langen Nase. Und da wirst du alles Mögliche sehen. Die bunte Vögel, verstehst du? Geh mal in den Zoo, dann weißt du, wie vielseitig der liebe Gott ist. Er ist nicht langweilig. Herr, beruhige meine Seele. Herr, gib mir ein Wort. Du brauchst, und das ist dieses Stoßgebet, wenn du ein Bibelwort brauchst. Herr, gib mir für heute ein Wort, gib mir mein tägliches Brot für heute, geistlich. Denn der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht, von einem Rema-Wort. Herr, gib mir dein Wort. Herr, lass mich, dass ich dich verstehe. Hilf mir, dich zu verstehen. Herr, erleuchte mich. Wenn du erleuchtet bist, dann strahlst du. Verstehst? Die Erleuchtung passiert innen drin. Die Schönheit kommt von innen nach außen. Herr, gib mir Festigkeit. Mach mich stark, stabil. Herr, gib mir deinen Geist. Gib mir Sicherheit. Gib mir Mut. Gib mir Vertrauen. Herr, lass mich Jesus sehen. Heute Nacht, ich will von Jesus träumen. Was so ein schönes Bild hier. Es gefällt mir. Jesus. Er sagt, wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Öffne mir die Türen, Herr. Alles ist zu. Ich schreibe Bewerbung um Bewerbung. Kommt nichts. Eine Ablehnung nach der anderen. Herr, öffne du mir die Türen. Herr, sende mich. Herr, hilf mir, dass ich nicht scheitere. Verhindere mich vor dem Fall. Führe mich nicht in Versuchung. Verstehst du diese Gebete, diese Stoßgebete? Herr, hilf mir, dass ich loslassen kann. Was nimmst du mit, wenn du von dieser Erde gehst? Gar nichts. Hilf mir. Hilf mir. Steh mir bei. Und bleibe bei mir, Herr. Verstehst du? Herr, mach mich zu einem Überwinder. Stoßgebete. Da musst du nicht lang beten. Beten, Herr, mach mich zu einem Überwinder. Mach mich stark. Verteidige du mich. Herr, erfreue du mein Herz. Du kommst auf seine Depression nicht raus, es sei denn, der Herr erfreut dein Herz. Herr, nimm mir meine Sorgen weg. Herr, gib mir alles, was ich brauche. Herr, mach mich würdig, dass ich dir begegnen kann. Stoßgebete um Stoßgebete. Und wir sollen alle Zeit beten und ohne Unterlass beten. Ja, betet alle Zeit. Wenn wir das tun, dann bleibt keine Zeit für Krankheit, Brüder und Schwestern. Wenn wir anfangen, einfach unser Stoßgebet nur loslassen, einfach mit dem Herrn reden und einfach mit dem Herrn sprechen, da bleibt für den Teufel wenig Zeit übrig. Da bleibt auch keine Zeit für Sorgen, für Kummer, für Angst und Stress. Denn dein Stab und dein Stecken trösten mich. Denn wenn wir mit Gott reden und mit Gott sprechen und mit Gott plaudern und mit Gott lachen und uns freuen am Herrn, und die Freude am Herrn ist unsere Stärke, da wird es dem Teufel langweilig bei uns. In aller Liebe. Dein Gebet bewegt Gott. Gott reagiert auf dein Gebet. Wann fängt er an zu beten? Jetzt verstehst du, der singt die ganze Zeit. Und was macht? Sonst noch was. Aber beten soll. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Ja, sind wir nicht eingeschlafen. Ja, klopft an. Seine Kraft, Gottes Kraft kommt zu dir über das Gebet. Das ist diese Kardanwelle, das die Kraft Gottes überträgt. Das Handwerk eines Christen ist nur zu beten. Das ist sein Handwerk. Und wir sollen unser Handwerk wirklich verstehen. Siehe, er betet, Saul von Tarsus. Das Beten ist die Geheimwaffe der Gläubigen. Die Welt hat keine Ahnung. Wir denken, wir müssen schreiben, wir müssen was unternehmen, demonstrieren, auf die Barrikaden gehen. Nein, wir sollen anfangen zu beten. Beter sind Wundervollbringer, Weltenbezwinger. Gebet ist so ein Allraumschlüssel, so ein Dietrich, kommst überall rein und überall durch. So ein Generalschlüssel, Zentralschlüssel. Fang an zu beten. Und du merkst plötzlich, Herr, wenn ich bete, da passieren Dinge merkwürdig. Plötzlich bist du ein Alleskönner als Beter. Du kannst plötzlich alles. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Beten hilft dir. In Kleinigkeiten. Bei den Schulaufgaben. Beten hilft dir bei der Prüfung, beim Verhör. Du kriegst das richtige Wort. Ich werde nie vergessen, ich war junger Christ, 18 Jahre, 18,5 vielleicht. Ich bin junger Christ und ich habe Wehrdienst verweigert. Und vor mir war ein Jehovas Zeuge drin, da kam raus, Schweiß, gebadet, sagt, da kommt keiner durch, was sie ja für Fragen stellen. Und ich bin ja ein paar Wochen Christ gewesen und ich wusste nur eines, du sollst nicht töten. Mehr habe ich von der Bibel noch nicht gewusst. Und Gott hat gesagt, du sollst nicht töten. Und das habe ich einfach, ja, bei meiner Kriegsdienstverweigerung das auch angegeben. Also ich bin rein, ich dachte, ich wäre krank, ich hätte Fehler und weiß es nicht. Dann mache ich diese Musterung durch und dann sagt diese Untersuchung dort, Herr Matude, Sie können gehen zur Luftwaffe, Marine oder Heer, also Sie sind kerngesund. Und ich dachte, ich wäre krank und dann bin ich schon ausgemustert. Von wegen, ich kann alles. Dann habe ich gesagt, nee, Entschuldigung, ich möchte Wehrdienst verweigern. Ja, aber das hätten Sie aber vorher machen müssen. Ich habe gesagt, was, ja, aber das habe ich nicht gewusst. Sie können jetzt noch verweigern. Habe ich gesagt, das tue ich. Wie mache ich das? Da hat er mir ein Blatt Papier gegeben und habe ich nur hingeschrieben, hiermit verweige ich den Wehrdienst. Und dann abgegeben, unterschrieben und so weiter. Und bin rausgegangen und dann gab es die Musterung. Also dann diese Prüfung, also von der Verweigerung. Und der Jehovas Zeuge, der war fertig. Und ich habe gebeten, Herr, hilf mir, ich kann es nicht, ich weiß nicht, was Sie fragen. Ich bin auch nicht so schlagfertig, kann auch noch nicht mal richtig Deutsch. Verstehst du, und Herr, wie komme ich da durch? Ja, und dann sitze ich da, das ist ein 5, 6 Leute, die einen befragen, so wie aus der Pistole. Und dann fragt der eine, Sie haben mal in der Bibel bestimmt schon gelesen, dass der Petrus ein Schwert gehabt hat, der hat dem einen das Ohr abgehauen. Und der hat eine Waffe, Gebrauch mit einer Waffe, also Gebrauch, dass er eine Waffe gebraucht hat. Und was denken Sie, warum? Ich habe gesagt, ich weiß es nicht, damals gab es noch wilde Tiere. Verstehst du? Okay, dann kommt die nächste Frage, verstehst du? Und Gott hat mich schlagfertig gemacht. Hier habe ich zum ersten Mal erlebt, Gott hört kindliche, einfältige Gebete. Da muss nicht groß Theologie studieren. Er gibt das richtige Wort im richtigen Augenblick. Und so gab es ein paar andere Fragen. Und ich war nach 10 Minuten fertig. So. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, ich möchte auch Wehrdienst verweigern. Auch den Ersatzdienst verweigere ich. Ich mache keinen Ersatzdienst. Ich gehe lieber Pflege, alte Leute, dass ich pflege oder und so weiter. Aber ich werde nicht beim Roten Kreuz arbeiten. Also, dass ich die Leute gesund pflege und dass sie wieder an die Front gehen müssen. Ich diene also Leuten, verrückten Leuten und anderen Leuten, die nicht mehr zum Militär gehen können. Und so weiter. Ja, das werden wir schon sehen. Und so, ich habe bis heute noch keinen Ersatzdienst gemacht. Dann bin ich abgehauen in die Schweiz und dort 2 Jahre gelebt und dann kam ich zurück und dann kam der Bescheid, also Sie sind befreit vom Militärdienst, Sie sind nur für in Notfällen für den Heimatdienst werden Sie eingesetzt. Witwen und Waisen zu trösten in ihrer Trübsal. Das ist meine Bestätigung, das war für mich die Antwort. Mach dir keine Sorgen. Weißt du, wenn du mit dem Herrn lebst und betest, dann musst du nicht Sorgen machen über alle möglichen belanglosen Sachen. Viele Leute zerbrechen den Kopf und wie wird es weitergehen, wenn ein Krieg kommt und. Gib uns unser tägliches Brot heute. Heute lebe ich, heute bin ich da, heute will ich das Beste und Optimalste aus meinem Leben machen. Beten hilft dir. Weißt du, bei den Reparaturen, egal was es ist, auch beim Auto. Ich habe schon die tollsten Sachen erlebt am Auto. Ich stehe da irgendwo mitten in Deutsch, in DDR früher, auf der Transitstrecke. Mein Auto springt nicht mehr an, ich komme nicht mehr weiter. Polizei kommt schon und sagt, wann fahren Sie jetzt weiter mit dem Wagen? Ich habe gesagt, das Auto springt nicht an und ich kann nicht ADAC erreichen jetzt in Hof, dass jemand kommt und mich abschleppt. So, und dann sagt einer meiner Kinder, Papa, du betest für Tiere, du betest für Menschen, legst die Hände auf, du kannst auch fürs Auto beten und legt dem Auto die Hände auf. Und tatsächlich habe ich gemacht, ich bin rausgegangen, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Und ich lege die Hände aufs Auto und dann sagt mir eine innere Stimme, und jetzt steig rein und jetzt dreht den Schlüssel um. Und das Auto sprang an und bin bis Hof gefahren und nicht angehalten. Dann stehe ich in der Transitstelle in Hof. Dann kommt der Polizist, sagt, Sie müssen das Auto ausschalten, Motor ausschalten. Das dauert eine Weile. Sage, wissen Sie, wenn ich jetzt ausschalte, dann behalten Sie mich. Das Auto springt nicht mehr an. Es ist schon ein Wunder, dass ich bis hierher gekommen bin. Naja, und gut, und dann bin ich drüber und das Auto wurde dann in Hof repariert. Als Beispiel, wir dürfen auch in praktischen Dingen Gott erleben. Wenn du etwas verloren hast, ich habe Besuch mal deine Schwester, eine ältere Schwester, die ist dann zum Nachbar gegangen, ruft den Pastor an, ich finde meinen Schlüssel nicht mehr. Und so weiter, Pastor, komm und hilf mir, alle Fenster zu, alle Türen zu und so weiter, ich finde den Schlüssel nicht. Dann bin ich nach Stuttgart-Möhringen gefahren, habe die Schwester besucht, habe gesagt, Schwester, weißt du noch, wo du den Schlüssel hast? Nein, ich bin nur zum Mülleimer gegangen und der Schlüssel war weg. Dann gucke ich im Mülleimer, ist kein Schlüssel da. Dann bete ich und sage, lieber Gott, was soll ich machen? Und plötzlich zeigt mir der Herr ein Bild, dass wir die Mülltonne umdrehen sollen. Und alles, was in der Mülltonne ist, raus, denn, und das war ganz unten war der Schlüssel. Wir dürfen Gott um Kleinigkeiten bitten. Ich will nur dich motivieren, dass du Gott bittest beim Suchen, wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn du etwas vermisst oder etwas brauchst. Gott ist für die großen Dinge zuständig, aber auch für die geringfügigen Dinge, für alles. Bittet um alles. Die Bibel sagt, rufe ihn an, sobald der Schmerz kommt, sobald das Geld ausgeht, sobald die Kraft nachlässt. Wir sollen zum Herrn rufen, bevor das schlechte Wetter kommt und bevor der Sturm kommt und sobald es dunkel wird, verstehst du, rufe den Herrn an. Beten hilft immer. Und zwar dieses kindliche, einfältige Bitten des Herrn. Würden die Christen mehr beten, und ich sage euch eines, die würden viel gesünder sein. Mehr beten. Sie würden viel stärker sein. Sie hätten weniger Stress. Würden sie mehr beten, würde es um sie viel besser stehen. Nicht da zum Arzt rennen und gleich und alles Weltuntergang machen und gleich ein Drama veranstalten. Beten, auf die Knie gehen. Natürlich, wir Protestanten, wir beten im Stehen, aber Paulus sagt, der Halben beuge ich meine Knie. Der hat auch knien gebetet. Weißt du, würden wir von Not, unsere Not erkennen, würden wir einfach auf die Knie gehen, zu dem Herrn rufen, wir würden die Wunder Gottes erleben und wir würden ihn preisen. Rufe mich an. Schütte mir dein Herz aus, was dich bewegt und so weiter. Und komm in meinem Windkanal, in meinem Schlepptau. Ich bringe dich schon ans Ziel, sagt der Herr. Ich will deine Lokomotive sein, dein Führer. Stab, an dem ich gehe, Brot, von dem ich lebe. Wenn du betest, übernimmt Gott die Regie in deinem Leben. Wenn du betest, bist du auf einer anderen Wellenlänge. Wenn du betest, empfängst du etwas anderes, dann arbeitet nämlich Gott für dich. Und das ist, was der Herr möchte. Er möchte arbeiten. Der liebe Gott ist bei vielen Christen arbeitslos. Hartz IV. Ja, was soll er machen? Zugucken und ja, er möchte gerne helfen, aber er will gebeten sein, er drängt sich nicht auf. Der Teufel drängt sich uns auf. Denn er ist der Fürst dieser Welt, aber wir müssen den Herrn rufen. Kommen Sie schnell und helfen Sie mir. Satan zittert, meine Lieben, wenn du anfängst zu beten, wenn du auf die Knie gehst. Da zittert der Teufel. Wenn du deine Augen zum Himmel erhebst, deine Hände zum Himmel ausstreckst, da zittert der Teufel. Und beten öffnet verschlossene Türen, ebnet Wege, macht Unmögliches möglich. Wenn wir anfangen zu beten, bekommen wir göttliche Gedanken. Wenn wir anfangen zu beten, bekommen wir göttliche Gefühle. Wenn wir anfangen zu beten, bekommen wir göttliche Kräfte, göttliche Sichtweise, göttliche Einstellungen. Wenn wir anfangen zu beten, ist plötzlich alles möglich, alles machbar. Gott ist ein unbegrenzter Gott, aber er will gebeten werden. Also du darfst Gott um alles bitten, was dich bewegt, was dich bedrückt. Mein Vorschlag, mach aus jeder Not ein Gebet. Beten hilft immer. Wenn nichts mehr hilft, beten hilft immer. Präge diesen Gedanken dir ein. Beten hilft immer. Lass uns zusammen sagen, beten hilft immer. Für das Gebet gibt es keinen Ersatz. Beten durchbricht die dicksten, stärksten, festesten Mauern, durchbricht unsere Ohnmacht, durchbricht unsere Hoffnungslosigkeit, unsere Kraftlosigkeit. Und ich lade dich ein, entdecke die Kraft des Betens. Bitte einfach. Kannst nicht falsch machen. Also das Schlimmste, was passieren kann, dass nichts passiert. Aber was ist, wenn es passiert? Wenn Gott eingreift? Wenn Gott auf deinen Hilfeschrei reagiert? Weißt du, ruf ihn an. Du bist ja Kind Gottes, Mitglied in der Familie Gottes. Und dir stehen dir das Rechte zu und der Vater sagt, ruf mich an.
Halleluja.
Vater, ich danke dir, dass du uns die Türen aufgemacht hast zum Himmel. Und dass du ein offenes Ohr hast, ein Ohr, in das ich jammern und klagen und dir alles sagen kann, alle meine Sorge, alle mein Kummer, alles, was mich bewegt, dass ich dich bitten darf, Herr, und dass ich zu dir rufen kann, in der Not, Herr, in der Schwierigkeit, in der Krankheit, im Leid, in der Trauer, in der Bedrückung, in dem Mangel, in der Armut. Ich darf mit dir reden, Vater, und du hörst das Gebet deines Kindes. Herr Jesus, und ich bitte jetzt, ermutige, Heiliger Geist, die Geschwister, die heute dein Wort hören, gehört haben und noch hören werden, Herr, dass sie einfach glauben und dir was zutrauen. Gott ist ein großer Gott, der Wunder wirkt. Und du bist ein Hörer der Gebete. Vater, ich danke dir. Herr, hilf meinen Brüdern und Schwestern, dass sie viel mehr beten und sie werden viel mehr empfangen. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Herr, mach uns gierig. Hilf, dass wir unseren Mund weit auftun und dich um große Dinge bitten und Großes von dir erbitten. In Jesu Namen. Amen.